From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Morgen zur vierten Versammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wie gestern schon erwähnt, wurde im April 1936 von Präsident Heber J. Grant ein zentral geleitetes Wohlfahrtsprogramm ins Leben gerufen, nämlich der sogenannte Sicherheitsplan der Kirche. Zu dieser Konferenz begehen wir das 75-jährige Jubiläum des heutigen Wohlfahrtsprogramms der Kirche, mit dem über die Jahre hinweg unzähligen Menschen geholfen wurde. Für die Musik in dieser Konferenzversammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »O, du Held des wahren Glaubens« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Sabbath Day«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Gary E. Stevenson von den 70ern.
Thank you.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. In aller Welt kommen wir zu dieser Generalkonferenz zusammen. Wir sind dankbar für den lebenden Propheten Thomas S. Monson, für die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Wir ehren sie. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung und dass die Schlüssel wiederhergestellt wurden. Wir wissen, dass die politischen Umstände und die Naturkatastrophen viele Menschen bedrängen und möchten dich bitten, sie zu segnen, besonders diejenigen in Japan, dass ihre Lasten leicht gemacht werden. Vater im Himmel, wir bitten dich auch, uns zu segnen, wenn wir uns bemühen, die Gebote und Bündnisse zu halten, dass wir die Früchte des Sühnopfers deines Sohnes, Jesus Christus, genießen können. Dieses Gebet sagen wir im heiligen Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Der Chor singt jetzt das Lied »Sehet ihr Völker«. Nach dem Gesang wird Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns sprechen. Nach ihm hören wir von Elder Paul V. Johnson von den 70ern. Ihm folgt Bischof H. David Burton, der präsidierende Bischof der Kirche.
What a marvelous choir.
Was für ein wunderbarer Chor. Eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte der Welt trug sich auf dem Weg nach Damaskus zu. Sie kennen ja die Geschichte von Saulus, einem jungen Mann, der versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein und lieferte die Heiligen ins Gefängnis ein. Saulus war so feindselig, dass viele Mitglieder der Urkirche nach Jerusalem flohen, in der Hoffnung, seinem Zorn zu entgehen. Saulus stellte ihn nach. Doch als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In diesem Augenblick der Wandlung veränderte Saulus sich für immer. Sogar die Welt veränderte sich. Wir wissen, dass Kundgebungen wie diese geschehen. Wir bezeugen sogar, dass sich Gott einem Jungen namens Joseph Smith im Jahr 1820 in ähnlicher Weise kundtat. Wir geben klar und deutlich Zeugnis, dass der Himmel wieder offen steht und dass Gott zu seinen Propheten und Aposteln spricht. Gott hört und erhört die Gebete seiner Kinder. Dennoch meinen manche, sie könnten nicht glauben, wenn sie nicht etwas Ähnliches erleben wie Saulus oder wie Joseph Smith. Sie stehen an den Wassern der Taufe, steigen jedoch nicht hinein. Sie warten an der Schwelle eines Zeugnisses, bringen es jedoch nicht fertig, die Wahrheit anzuerkennen. Statt auf dem Weg eines Jüngers kleine Schritte des Glaubens zu gehen, wollen sie durch dramatische Ereignisse dazu gebracht werden, zu glauben. Sie bringen ihre Tage damit zu, auf dem Weg nach Damaskus zu warten. Es gibt eine liebe Schwester, die schon ihr Leben lang ein treues Mitglied der Kirche war, doch privat hatte sie Sorgen. Jahre zuvor war ihre Tochter nach kurzer Krankheit gestorben und die Wunden aus dieser Tragödie quälten sie noch immer. Sie zerbrach sich den Kopf über die tiefgründigen Fragen, die mit so einem Geschehnis einhergehen. Sie gab offen zu, dass ihr Zeugnis nicht mehr so war wie zuvor. Sie meinte, wenn der Himmel sich ihr nicht kundtäte, könne sie nie wieder glauben. Und so wurde sie eine Wartende. Es gibt noch viele andere, die aus verschiedenen Gründen auf dem Weg nach Damaskus warten. Sie schieben es auf, sich voll und ganz als Jünger zu engagieren. Sie hoffen zwar, das Priestertum zu erhalten, zögern aber, dieses Vorrechts würdig zu leben. Sie wünschen sich, in den Tempel zu gehen, zaudern aber letztendlich, den dafür nötigen Glauben aufzubringen. Sie warten und warten, dass Christus zu ihnen gebracht wird, wie ein prächtiges Gemälde von Karl Bloch, und ihnen ein für allemal die Zweifel und Ängste nimmt. In Wahrheit lernen diejenigen Christus schließlich kennen, die eifrig danach streben, von ihm zu lernen. Sie erhalten jeder ein Bild von unserem Herrn und Meister. Doch meistens bekommt man es als Puzzle. Stück für Stück. Vielleicht kann man nicht jedes einzelne Teil an sich leicht erkennen. Es könnte unklar sein, wie es in das Gesamtbild passt. Doch jedes Teil hilft uns, dieses Gesamtbild ein wenig klarer zu erkennen. Nachdem schließlich genügend Teile zusammengefügt sind, erkennen wir, wie wunderschön alles ist. Wenn wir dann auf unsere Erfahrung zurückblicken, erkennen wir, dass der Heiland wirklich zu uns gekommen ist. Nicht auf einmal, sondern ruhig, sanft, fast unmerklich. Das können wir erleben, wenn wir im Glauben vorangehen und nicht allzu lang auf dem Weg nach Damaskus warten. Ich bezeuge Ihnen, dass unser Vater im Himmel seine Kinder liebt. Er liebt uns, er liebt Sie. Wenn es sein muss, trägt der Herr sie sogar über Hürden hinweg, wenn sie mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist seinen Frieden suchen. Oftmals spricht er auf eine Weise zu uns, die wir nur mit dem Herzen hören können. Um seine Stimme besser zu hören, wäre es weise, den weltlichen Lärm in unserem Leben leiser zu stellen. Wenn wir die Eingebung des Geistes ignorieren oder abblocken, warum auch immer, werden sie schwächer, bis wir sie gar nicht mehr hören können. Lernen wir doch, auf die Eingebung des Geistes zu hören. Und befolgen wir sie dann bereitwillig. Unser geliebter Prophet Thomas S. Monson ist uns in dieser Hinsicht ein Vorbild. Es gibt zahlreiche Begebenheiten, bei denen er auf die Einflüsterung des Geistes gehört hat. Elder Holland hat eines dieser Beispiele erzählt. Ich zitiere, als Präsident Monson einmal einen Auftrag in Louisiana hatte, fragte ihn ein Pfahlpräsident, ob er Zeit hätte, ein 10-jähriges Mädchen namens Crystal zu besuchen, das Krebs im Endstadium hatte. Crystals Familie hatte gebetet, dass Präsident Monson kommen möge, doch sie wohnten weit weg und der Terminplan war so eng, dass sie keine Zeit dafür hatten. So bat Präsident Monson stattdessen darum, dass alle, die bei der Pfahlkonferenz ein Gebet sprechen, auch für Crystal beten mögen. Gewiss würden der Herr und die Familie das verstehen. In der Versammlung am Samstag, als Präsident Monson aufstand, um zu sprechen, flüsterte ihm der Geist zu: Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Seine Notizen verschwammen ihm vor den Augen. Er bemühte sich, beim vorgesehenen Thema der Versammlung zu bleiben, doch der Name und das Bild des kleinen Mädchens gingen ihm nicht aus dem Sinn. Da hörte er auf den Geist und er stellte seinen Terminplan um. Früh am nächsten Morgen ließ Präsident Monson die 99 zurück und fuhr kilometerweit, um am Krankenbett der einen zu sein. Als er ankam, blickte er auf ein Kind herab, das zu krank war, um aufzustehen, und zu schwach, um zu sprechen. Infolge der Krankheit war sie erblindet. Tief bewegt von diesem Anblick und vom Geist des Herrn nahm Bruder Monson die zarte Hand des Kindes in seine eigene. Crystal, flüsterte er, ich bin da. Mit großer Anstrengung antwortete sie flüsternd: Bruder Monson, ich wusste, Sie würden kommen. Zitat Ende. Meine lieben Brüder und Schwestern, bemühen wir uns doch, zu denen zu gehören, auf die der Herr sich verlassen kann, weil wir seine Einflüsterungen hören und dann, wie Saulus auf seinem Weg nach Damaskus, den Herrn fragen: Herr, was soll ich tun? Ein weiterer Grund, weshalb wir die Stimme des Herrn in unserem Leben manchmal nicht erkennen, ist, dass die Offenbarung des Geistes vielleicht nicht unmittelbar als Antwort auf unsere Gebete kommen. Der Vater im Himmel erwartet von uns, dass wir es zuerst durcharbeiten und dann um Führung beten, wenn wir Antworten auf Fragen und Schwierigkeiten in unserem Leben suchen. Der himmlische Vater versichert uns, dass er unsere Gebete hört und darauf Antwort gibt. Die Antwort kann durch kluge Hinweise guter Freunde oder Angehöriger kommen, durch die Schriften oder die Worte der Propheten. Meine Erfahrung ist, dass einige besonders machtvolle Eingebungen, die wir erhalten, nicht nur uns selbst, sondern auch anderen zugute kommen. Wenn wir nur an uns selbst denken, entgehen uns möglicherweise manche der eindrücklichsten geistigen Erlebnisse und der tiefgründigsten Offenbarungen unseres Lebens. Präsident Kimball meinte dieses Prinzip, als er sagte: Gott sieht uns und er wacht über uns. Was wir brauchen, gibt er uns aber normalerweise durch andere Menschen. Darum ist es so wichtig, dass wir einander dienen. Brüder und Schwestern, jeder von uns hat sich durch Bündnisse verpflichtet, auf die Bedürfnisse anderer zu achten und so zu dienen, wie der Heiland es tat. auf unsere Mitmenschen zuzugehen, ihnen ein Segen zu sein und sie aufzurichten. Oftmals werden unsere Gebete nicht erhört, während wir noch auf den Knien sind, sondern erst, wenn wir wieder auf den Beinen sind und dem Herrn und unseren Mitmenschen dienen. Wenn wir selbstlos dienen und uns weihen, wird unser Geist geläutert. Wir können wieder klar sehen und die Fenster des Himmels öffnen sich uns. Wenn wir zur Antwort auf das Gebet eines anderen werden, finden wir oftmals Antwort auf unser eigenes. Es kommt vor, dass der Herr uns etwas offenbart, was nur für uns bestimmt ist. Dennoch betraut er in sehr, sehr vielen Fällen diejenigen mit einem Zeugnis von der Wahrheit, die es an andere weitergeben werden. Das trifft für jeden Propheten seit den Tagen Adams zu. Ja, der Herr erwartet von den Mitgliedern seiner Kirche sogar, alle Zeit ihren Mund aufzutun und sein Evangelium mit dem Ton der Freude zu verkünden. Das ist nicht immer leicht. Manche würden lieber einen Handkarren über die Prärie ziehen, als mit ihren Freunden oder Arbeitskollegen über Glauben und Religion zu sprechen. Sie machen sich Sorgen, wie sie selbst wahrgenommen werden oder wie es ihre Freundschaft beeinträchtigen könnte. Das muss nicht so sein, denn wir haben eine frohe Botschaft zu verkünden, eine Botschaft der Freude. Vor Jahren lebten und arbeiteten meine Familie und ich unter Menschen, von denen kaum eine unseres Glaubens war. Wenn man uns fragte, wie unser Wochenende war, versuchten wir die üblichen Themen wie Sportveranstaltungen, Kino oder das Wetter auszulassen und über religiöse Erlebnisse zu sprechen, die wir am Wochenende als Familie hatten. Was zum Beispiel ein Jugendlicher über die Grundsätze in der Broschüre für eine starke Jugend gesagt hatte oder wie uns die Worte eines jungen Mannes bewegt hatten, der auf Mission ging. Oder wie das Evangelium und die Kirche uns als Familie geholfen hatten, bestimmte Schwierigkeiten zu überwinden. Wir versuchten nicht zu predigen oder überheblich zu sein. Meiner Frau Harriet gelang es immer besonders gut, etwas Inspirierendes, Erbauendes oder Humorvolles zu finden, worüber wir berichten konnten. Das führte oftmals zu tieferen Gesprächen. Interessanterweise bekamen wir oft, wenn wir uns mit Freunden darüber austauschten, wie wir so manches im Leben bewältigen, zu hören: Ihr habt es leicht, ihr habt ja eure Kirche. Mit all den Medien und der Fülle an mehr oder weniger nützlichen Geräten, die uns zur Verfügung stehen, geht es leichter und auch weitreichender als je zuvor, die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Ich befürchte sogar, dass manch einer, der gerade zuhört, bereits eine SMS geschickt hat, in der etwa steht: Jetzt redet er schon 10 Minuten und noch immer kein Gleichnis mit Flugzeugen. Meine jungen Freunde, meine lieben jungen Freunde, vielleicht bedeutet der Aufruf des Herrn, den Mund aufzutun, in heutiger Zeit auch, die Hände zu gebrauchen und das Evangelium über Blogs und SMS in aller Welt zu verbreiten. Aber man denke daran, alles am rechten Ort und zur rechten Zeit. Brüder und Schwestern, durch die Segnung moderner Technologie können wir Dankbarkeit für und Freude über Gottes großartigen Plan für seine Kinder auf eine Weise zeigen, die nicht nur am Arbeitsplatz, sondern in der ganzen Welt vernommen wird. Manchmal kann ein einziger Satz, mit dem man Zeugnis gibt, etwas anstoßen, was sich für alle Ewigkeit auf das Leben eines anderen auswirkt. Am wirkungsvollsten ist es, das Evangelium durch unser Beispiel zu verkünden. Wenn wir nach unserem Glauben leben, wird das den Menschen auffallen. Wenn unser Leben dasselbe ausstrahlt wie der Gesichtsausdruck Jesu Christi, wenn wir uns freuen und mit der Welt im Reinen sind, wollen die Menschen wissen, wieso. Eine der berühmtesten Predigten, die jemals über Missionsarbeit gehalten wurden, besteht aus diesem einfachen Gedanken, der Franz von Assisi zugeschrieben wird. Predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, mit Worten. Gelegenheiten dazu umgeben uns überall. Verpassen Sie sie nicht, weil Sie zu lange auf dem Weg nach Damaskus warten. Ich bezeuge, dass der Herr heutzutage zu seinen Propheten und Aposteln spricht. Er spricht auch zu allen, die mit aufrichtigem Herzen und wirklichem Vorsatz zu ihm kommen. Zweifeln Sie nicht. Denken Sie daran, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gott liebt Sie. Er hört Ihre Gebete. Er spricht zu seinen Kindern und spendet denen Trost, Frieden und Verständnis, die ihn suchen und ehren, indem sie auf seinem Weg wandeln. Ich gebe das heilige Zeugnis, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auf dem rechten Weg ist. Sie wird von ihm geführt, dessen Namen wir tragen, nämlich vom Erretter Jesus Christus. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, lassen Sie uns auf unserem Weg nach Damaskus nicht zu lange warten. Lassen Sie uns lieber tapfer vorangehen, voller Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe. Und uns wird das Licht geschenkt werden, das wir auf dem Weg eines wahren Jüngers alle suchen. Darum bete ich und ich gebe Ihnen meinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
Prüfungen, Bedrängnisse und Kummer gehören zum Erdenleben. Und manche Prüfungen, vor die wir im Leben gestellt sind, können qualvoll sein. Seien es Krankheit, Verrat, Versuchungen, der Verlust eines geliebten Menschen, Naturkatastrophen oder eine andere Prüfung. Bedrängnis ist ein Teil unseres irdischen Daseins. Viele haben sich schon gefragt, warum wir mit manch schwieriger Herausforderung konfrontiert werden. Einen Grund dafür kennen wir. Unser Glaube wird geprüft, damit sich zeigt, ob wir alles tun werden, was der Herr geboten hat. Glücklicherweise ist dieses Erdenleben das perfekte Umfeld dafür, sich solchen Prüfungen zu stellen und sie zu bestehen. Aber es geht bei diesen Prüfungen nicht nur darum, uns auf die Probe zu stellen. Sie sind äußerst wichtig, wenn wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten wollen. Wenn wir mit unseren Bedrängnissen richtig umgehen, werden sie uns zum Gewinn geweiht. Elder Orson F. Whitney hat gesagt, kein Schmerz, den wir ertragen, keine Prüfung, die wir durchmachen, ist vergebens. Alles, was wir leiden und ertragen, vor allem, wenn wir es geduldig ertragen, festigt unseren Charakter, macht uns das Herz rein, erweitert uns die Seele und macht uns milder und einfühlsamer. Durch Kummer und Leid, durch Mühsal und Bedrängnisse lernen wir das, was wir hier auf der Erde lernen sollen. Ende des Zitats. Vor kurzem wurde bei einem 9-jährigen Jungen eine seltene Art des Knochenkrebses diagnostiziert. Der Arzt erläuterte die Diagnose und die Behandlung, wozu mehrere Monate Chemotherapie und eine größere Operation gehörten. Er sagte, es werde für den Jungen und seine Familie eine sehr schwere Zeit werden, aber dann fügte er hinzu, die Leute fragen mich oft, werde ich noch derselbe sein, wenn es vorbei ist? Und ich sage ihnen, nein, sie werden nicht mehr derselbe sein. Sie werden sehr viel stärker sein. Sie werden unglaublich sein. Manchmal scheinen sich unsere Prüfungen auf Bereiche in unserem Leben und in unserer Seele zu konzentrieren, mit denen wir scheinbar am schlechtesten zurechtkommen. Da unsere persönliche Entwicklung ja das Ziel solcher Herausforderungen ist, sollte es nicht überraschen, dass die Prüfungen sehr persönlicher Art sein können, nahezu perfekt auf unsere besonderen Bedürfnisse oder Schwächen zugeschnitten. Davon ist keiner ausgenommen, schon gar nicht die Heiligen, die bemüht sind, das Rechte zu tun. Manch ein gehorsamer Heiliger mag fragen, warum ich? Ich versuche doch, ein guter Mensch zu sein. Warum lässt der Herr das zu? Im Schmelzofen des Elends werden selbst die besten Heiligen geläutert, indem die Schlacke verbrannt wird und reines Gold zurückbleibt. Selbst sehr reichhaltiges Erz muss geläutert werden, damit Unreinheiten entfernt werden. Gut zu sein ist nicht genug. Wir wollen wieder Erlöser werden, der lernte, indem er Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art litt. Der Crimson Trail im Logan Canyon ist eine meiner liebsten Wanderstrecken. Der größte Teil des Weges schlängelt sich oben auf einer hohen Kalksteinklippe entlang und bietet einen herrlichen Blick auf die Schlucht und das Tal. Es ist allerdings nicht so leicht, auf die Klippe zu gelangen. Der Weg steigt ständig an und kurz bevor der Bergsteiger oben ankommt, trifft er auf den steilsten Teil der Strecke. Und dort wird der Blick auf die Schlucht von den Klippen verdeckt. Die letzte Anstrengung ist die Mühe mehr als wert. Denn wenn man erst einmal oben ist, ist die Aussicht atemberaubend. Man hat sie aber nur, wenn man die Kletterei auf sich nimmt. Ein wiederkehrendes Muster in den Heiligen Schriften und im Leben zeigt, dass einem bedeutenden Ereignis oder einer enormen Weiterentwicklung oft die finstersten und gefährlichsten Prüfungen unmittelbar vorausgehen. Nach viel Drangsal kommen die Segnungen. Die Israeliten saßen vor dem Roten Meer in der Falle, bevor es geteilt wurde. Nephi war der Gefahr und dem Zorn seiner Brüder ausgesetzt und erlebte mehrere Fehlschläge, bevor es ihm gelang, die Messingplatten zu bekommen. Joseph Smith wurde von einer bösen Macht überwältigt, die so stark war, dass es schien, als sei er völliger Vernichtung anheimgegeben. Als er kurz davor war, in Verzweiflung zu versinken, nahm er all seine Kraft zusammen und rief Gott an. Und eben in diesem Augenblick erschienen ihm der Vater und der Sohn. Oft erfährt jemand, der sich der Kirche anschließen möchte, Widerstand und Kummer, wenn der Tauftermin näher rückt. Eine Mutter weiß, dass dem Wunder der Geburt die Wehen vorausgehen. Immer wieder sehen wir, dass herrliche Segnungen unmittelbar auf große Prüfungen folgen. Als meine Großmutter 19 Jahre alt war, wurde sie sehr krank. Sie sagte später, ich konnte nicht gehen. Mein linker Fuß war ganz außer Form, nachdem ich mehrere Monate im Bett gelegen hatte. Meine Knochen waren ganz weich. Und wenn ich meinen Fuß auf den Boden setzte, war es, als bekäme ich einen Stromschlag. Als sie ans Bett gefesselt war und ihr Leiden den Höhepunkt erreicht hatte, erhielt sie Broschüren von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die sie aufmerksam las. Sie bekehrte sich und ließ sich später taufen. Oft trägt eine bestimmte Herausforderung dazu bei, uns auf etwas sehr Wichtiges vorzubereiten. Inmitten von Problemen ist es fast unmöglich zu erkennen, dass die Segnungen den Schmerz, die Demütigungen oder den Kummer, den wir gerade empfinden, bei weitem aufwiegen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz, später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus schrieb, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Es ist interessant, dass Paulus den Begriff kleine Last verwendet. Das sagt jemand, der geschlagen, gesteinigt und gefangen genommen worden war, der Schiffbruch erlitten und viele andere Prüfungen erlebt hatte. Ich bezweifle, dass viele von uns ihre Last als klein bezeichnen würden. Doch im Vergleich zu den Segnungen und der Entwicklung, die wir letztendlich sowohl in diesem Leben als auch in der Ewigkeit erfahren, sind unsere Bedrängnisse tatsächlich klein. Wir suchen uns die Prüfungen, die Bedrängnisse und den Kummer nicht aus. Unsere Reise durchs Leben bietet uns für unseren Bedarf genau das richtige Maß. Viele Prüfungen sind einfach ein natürlicher Bestandteil unseres irdischen Daseins, spielen aber für unseren Fortschritt eine ganz wesentliche Rolle. Als sich das irdische Wirken des Heilands dem Ende zuneigte, erlebte er die schwierigste aller Prüfungen: das unglaubliche Leiden in Gethsemane und auf Golgotha. Dies ging der herrlichen Auferstehung und der Verheißung, dass eines Tages alles Leiden ein Ende haben wird, voraus. Sein Leiden war die Voraussetzung für das leere Grab an jenem Ostermorgen und für unsere künftige Unsterblichkeit und unser ewiges Leben. Manchmal möchten wir Wachstum ohne Herausforderungen und wir möchten Kraft entwickeln ohne jede Anstrengung. Wir können uns aber nicht weiterentwickeln, wenn wir den leichten Weg nehmen. Uns ist vollkommen klar, dass ein Sportler, der zu hartem Training nicht bereit ist, nie ein Spitzensportler werden wird. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht genau wegen dem grollen, was uns hilft, an der göttlichen Natur Anteil zu erhalten. Keine unserer Prüfungen und Bedrängnisse geht über unsere Kraft hinaus, weil wir die Hilfe des Herrn in Anspruch nehmen können. Durch Christus, der uns Kraft gibt, können wir alles vollbringen. Nachdem Elder Robert D. Hales sich von einer schweren Krankheit erholt hatte, erzählte er bei der Generalkonferenz: Ein paar Mal sagte ich dem Herrn, ich hätte die Lektionen, die er mir da vermitteln wollte, doch nun sicherlich gelernt und müsse daher nicht weiter so sehr leiden. Doch solche Bitten schienen nichts zu nützen. Und mir wurde klar, dass ich diese Läuterung, durch die ich geprüft wurde, gemäß dem Zeitplan und auf die Weise des Herrn ertragen musste. Ich erfuhr, dass ich mich all diesen Prüfungen und Bedrängnissen nicht allein stellen musste, sondern dass mich Schutzengel umhegten. Es gab engelhafte Ärzte und Krankenschwestern und vor allem meine liebe Frau Mary. Und gelegentlich, wenn der Herr es so wollte, fand ich Trost durch den Besuch himmlischer Scharen, die mir in meiner Not Trost und ewige Zusicherungen brachten. Ende des Zitats. Der Vater im Himmel liebt uns. Und wir wissen, wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt und wird am letzten Tag emporgehoben werden. Eines Tages, wenn wir auf die andere Seite des Schleiers kommen, wünschen wir uns mehr, als dass uns lediglich jemand sagt, jetzt bist du fertig. Vielmehr wollen wir vom Herrn hören, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Diese Worte von Paulus bedeuten mir viel. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Ich weiß, dass Gott lebt und dass sein Sohn Jesus Christus lebt. Ich weiß auch, dass wir durch ihre Hilfe die Bedrängnisse, denen wir uns in diesem Leben gegenüber sehen, überwinden können. Wir können wie sie werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Guten Morgen, Brüder und Schwestern. 1897 stand ein junger David O. McKay mit einem Traktat in der Hand vor einer Tür. Das hatte er als Missionar im schottischen Stirling schon oft zuvor getan. Aber an jenem Tag öffnete eine verhärmte Frau die Tür und stellte sich vor ihn hin. Sie war ärmlich gekleidet, hatte eingefallene Wangen und war nicht gekämmt. Sie nahm das Traktat, das ihr Elder McKay anbot, und sprach sechs Worte, die er nie mehr vergessen sollte. Kann ich damit ein Brot kaufen? Diese Begegnung hinterließ bei dem jungen Missionar einen bleibenden Eindruck. Er schrieb später: Von diesem Augenblick an war mir tiefer bewusst, dass die Kirche Jesu Christi an der zeitlichen Errettung der Menschen interessiert sein muss und es auch ist. Ich entfernte mich von der Tür in dem Bewusstsein, dass diese Frau mit so viel Bitterkeit gegenüber den Menschen und Gott im Herzen nicht in der Lage war, die Botschaft des Evangeliums anzunehmen. Sie brauchte materielle Hilfe, aber soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, gab es in Stirling keine Einrichtung, die sie ihr bieten konnte. Ende des Zitats. Einige Jahrzehnte später stöhnte die Welt unter der Last der Weltwirtschaftskrise. Genau in dieser Zeit, am 6. April 1936, kündigten Präsident Heber J. Grant und seine Ratgeber J. Rube Clark und David O. McKay das an, was später unter dem Namen Wohlfahrtsprogramm der Kirche bekannt werden sollte. 2 Wochen später wurde Elder Melvin J. Ballard zum ersten Vorsitzenden und Harold B. Lee zum ersten geschäftsführenden Direktor ernannt. Dies war kein gewöhnliches Unterfangen. Obwohl der Herr bemerkenswerte Männer hervorgebracht hatte, die es leiteten und verwalteten, stellte Präsident J. Rube Clark klar, dass die Einrichtung des Wohlfahrtsprogramms das Ergebnis einer Offenbarung des Heiligen Geistes an Präsident Grant war und dass dieses Programm seitdem durch entsprechende Offenbarung fortgeführt wird, die die damit beauftragten Brüder empfangen haben. Ende des Zitats. Die Entschlossenheit der Führer der Kirche, menschliches Leid zu lindern, war ebenso fest wie unwiderruflich. Präsident Grant wollte ein System, mit dem man die Menschen erreichen und sich ihrer annehmen konnte, koste es, was es wolle. Er sagte, er würde sogar so weit gehen und eine Zeit lang das Seminar einstellen, die Missionsarbeit unterbrechen oder selbst die Tempel schließen, aber die Menschen sollten nicht hungern. Ich stand neben Präsident Gordon B. Hinckley, als er in Managua, in Nicaragua, zu 1300 Mitgliedern der Kirche sprach, die einen verheerenden Wirbelsturm überlebt hatten, der über 19.000 Todesopfer gefordert hatte. Solange die Kirche über die erforderlichen Mittel verfügt, sagte er ihnen, werden wir nicht zulassen, dass sie hungern oder ohne Kleidung oder Obdach sind. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um auf die Weise zu helfen, die der Herr bestimmt hat. Eines der charakteristischen Merkmale dieses inspirierten, evangeliumsbezogenen Unterfangs ist die Betonung von Eigenverantwortung und Eigenständigkeit. Präsident Marion G. Romney erklärte, schon viele Programme, die Bedürftigen helfen sollten, sind von wohlmeinenden Menschen auf die Beine gestellt worden. Allerdings sind viele dieser Programme auf die kurzsichtige Absicht hin ausgelegt, Menschen zu helfen, was das Gegenteil davon ist, Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Eigenständigkeit ist das Ergebnis einer vorausschauenden Lebensführung und wirtschaftlicher Selbstdisziplin. Von Anfang an hat die Kirche erklärt, dass eine Familie, soweit sie es kann, für ihr zeitliches Wohlergehen selbst Verantwortung übernehmen muss. Jede Generation muss die Grundlagen der Eigenständigkeit neu lernen, Schulden vermeiden, grundsätzlich sparsam sein, sich auf Notzeiten vorbereiten, auf die Worte der lebenden Propheten hören und sie befolgen, sich angewöhnen, streng zwischen Bedürfnissen und Ansprüchen zu unterscheiden und dann dementsprechend leben. Das Ziel, die Verheißungen und die Grundsätze, die unseren Bemühungen für die Armen und Bedürftigen zugrunde liegen, reichen weit über die Grenzen des irdischen Daseins hinaus. Dieses heilige Werk gereicht nicht nur denjenigen, die leiden oder bedürftig sind, zum Wohl und Segen. Als Söhne und Töchter Gottes können wir nicht das vollständige Maß des ewigen Lebens erben, wenn wir uns nicht von ganzem Herzen umeinander kümmern, solange wir hier auf Erden sind. Es ist der gute Brauch, zu Opfern und anderen freigebig von unseren Mitteln zu geben, der uns die zelestialen Grundsätze des Opferns und der Weihung lehrt. Der große König Benjamin sagte, einer der Gründe, weshalb wir von unserer Habe mit den Armen teilen und ihnen Hilfe zuteilwerden lassen, sei, dass wir dadurch von Tag zu Tag Vergebung für unsere Sünden bewahren und ohne Schuld vor Gott wandeln könnten. Seit Grundlegung der Welt ist die Nächstenliebe das tragende Element einer jeden rechtschaffenen Gesellschaft. Wir sehen uns nach einer friedlichen Welt und blühenden Gemeinwesen. Wir beten für eine liebenswerte und tugendhafte Gesellschaft, die sich von der Schlechtigkeit abgewandt hat und in der Güte und Recht herrschen. Wie viele Tempel wir auch bauen, wie sehr unsere Mitgliederzahl auch anwächst, wie positiv wir auch in den Augen der Welt dastehen. Wenn wir bei dem großen, zentralen Gebot versagen, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken und unser Herz von denjenigen, die leiden und trauern, abwenden, dann stehen wir unter Schuldspruch und können dem Herrn nicht gefallen. Und die strahlende Hoffnung unseres Herzens rückt in die Ferne. Auf der ganzen Welt machen 27.000 Bischöfe die Armen ausfindig, um sich ihrer Bedürfnisse anzunehmen. Jedem Bischof steht ein Gemeinderat zur Seite, der aus Priestertumsführern und Leitern der Hilfsorganisation, darunter auch einer engagierten FFV-Leiterin, besteht. Sie können dem Fremden zu Hilfe eilen, das wunde Herz des Geplagten mit Öl und Wein beträufeln und die Tränen der Waise trocknen und das Herz der Witwe mit Freude erfüllen. Die Mitglieder und die Führungsbeamten überall auf der Welt werden innerlich durch eine Lehre positiv beeinflusst und geleitet, die vom Geist Gottes beflügelt ist, nämlich den Nächsten zu lieben und für ihn zu sorgen. Ein Priestertumsführer in Südamerika belastete der Hunger und das Elend der Mitglieder seines kleinen Pfahls. Er wollte nicht zulassen, dass die Kinder Hunger litten. Nachdem er ein unbebautes Stück Land gefunden hatte, ließ er es von den Priestertumsträgern bearbeiten und bebauen. Sie fanden ein altes Pferd, hängten ihm einen einfachen Pflug um und fingen an, den Boden umzugraben. Doch noch ehe sie fertig waren, schlug das Schicksal zu und das Pferd starb. Statt ihre Brüder und Schwestern nun Hunger leiden zu lassen, schnallten sich die Brüder des Priestertums selbst den Pflug auf den Rücken und zogen ihn durch den unnachgiebigen Boden. Sie nahmen buchstäblich das Joch der Leiden und Nöte ihrer Brüder und Schwestern auf sich. Eine Begebenheit aus der Geschichte meiner eigenen Familie veranschaulicht die Entschlossenheit, für die Bedürftigen zu sorgen. Viele haben von den Handkarrenabteilungen Willie und Martin gehört und wie diese treuen Pioniere auf dem Weg nach Westen litten und infolge der winterlichen Kälte und der kräftezehrenden Umstände starben. Robert Taylor Burton, einer meiner Ur-Urgroßväter, gehörte zu denen, die von Brigham Young aufgefordert wurden, hinauszureiten und diese lieben Mitglieder aus ihrer Verzweiflung zu retten. Über diese Zeit schrieb Großvater in sein Tagebuch: tiefer Schnee und sehr kalt. So kalt, dass wir nicht vorwärts kamen. 11 Grad unter Null auf dem Thermometer. So kalt, dass die Leute nicht laufen konnten. Lebensrettende Vorräte wurden an die Heiligen verteilt, die festsaßen, aber trotz allem, was sie tun konnten, wurden viele am Wegesrand zur letzten Ruhe gebettet. Als die geretteten Heiligen einen Teil des Wegs durch den Echo Canyon zurücklegten, lösten sich einige Wagen aus dem Zug, weil die Geburt eines kleinen Mädchens bevorstand. Robert bemerkte, dass die junge Mutter nicht genügend Kleidung hatte, um ihr Neugeborenes warm zu halten. Trotz der frostigen Temperaturen zog er sein einfaches Hemd aus und gab es der Mutter, damit sie ihr Baby darin einwickeln konnte. Das Kind erhielt den Namen Echo. Echo Squires. Zur Erinnerung an den Ort und die Umstände seiner Geburt. Jahre später wurde Robert in die präsidierende Bischofschaft der Kirche berufen, der er über 30 Jahre angehörte. Mit 86 Jahren wurde Robert Taylor Burton krank. Er versammelte seine Kinder um sein Bett und gab ihnen seinen letzten Segen. Seine letzten Worte enthielten auch einen einfachen, aber tiefgründigen Rat. Seid freundlich zu den Armen. Brüder und Schwestern, wir ehren all die großartigen Erneuerer, die der Herr hervorgebracht hat, um dafür zu sorgen, dass die Kirche sich ihren bedürftigen Mitgliedern als Institution zuwendet. Wir ehren diejenigen, die in heutiger Zeit auf vielfache Weise und oft im Stillen ihre Hand reichen, um zu den Armen freundlich zu sein, die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, den Kranken beizustehen und die Gefangenen zu besuchen. Dies ist das heilige Werk, das der Erretter von seinen Jüngern erwartet. Es ist das Werk, das er so gern verrichtete, als er auf Erden weilte. Es ist das Werk, das er bestimmt heute noch verrichten würde, wäre er bei uns. Vor 75 Jahren entstand aus bescheidenen Anfängen ein System, das der geistigen und zeitlichen Errettung der Menschen gewidmet war. Seit dieser Zeit war es für Millionen von Menschen überall auf der Welt ein erhebender Segen. Der prophetische Wohlfahrtsplan ist nicht bloß eine interessante Fußnote in der Geschichte der Kirche. Der Grundsatz, auf dem er beruht, bestimmt, was uns als Volk ausmacht. Er ist typisch für das, was uns als einzelne Jünger von Jesus, dem Messias, unserem Erretter und Vorbild auszeichnet. Das Werk, füreinander zu sorgen und zu den Armen freundlich zu sein, ist ein heiligendes Werk, das der Vater geboten und dazu bestimmt hat, seine Kinder zu segnen, sie zu läutern und zu erhöhen. Mögen wir dem Rat des Erlösers an jenen Gesetzeslehrer im Gleichnis vom barmherzigen Samariter folgen. Geh und handle genauso. Davon lege ich Zeugnis ab, im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Gehet tapfer vorwärts, Nummer 161 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang spricht Schwester Sylvia H. Allred, erste Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft, zu uns. Nach den Worten von Schwester Allred hören wir von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann, Hab ich Gutes am heutigen Tag getan.
This is the 181st annual General
Dies ist die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. Von Anbeginn der Zeit erklärte der Herr uns, dass wir eines Herzens und eines Sinnes sein müssen, wenn wir sein Volk werden wollen. Der Erretter erklärte ferner, die zwei wichtigsten Gebote im Gesetz seien: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schließlich gebot der Herr den Heiligen, kurz nachdem die Kirche gegründet war: Ihr müsst die Armen und Bedürftigen besuchen und ihnen Hilfe zuteil werden lassen. Welchen Gedanken haben all diese Gebote gemeinsam? Dass wir einander lieben und einander dienen sollen. Das ist in der Tat das Wesen der Jüngerschaft in der wahren Kirche Jesu Christi. Da wir gerade das 75-jährige Bestehen des Wohlfahrtsprogramms der Kirche feiern, werden auch die Ziele der Wohlfahrtsarbeit wieder bewusst, nämlich Mitgliedern zu helfen, eigenständig zu werden, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen und Hilfe zu leisten. Die Kirche hat ihre Mittel so eingeteilt, dass sie den Mitgliedern helfen kann für ihr eigenes körperliches, geistiges, soziales und seelisches Wohl und das ihrer Familien und anderer zu sorgen. Das Amt des Bischofs bringt die besondere Verpflichtung mit sich, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen und den Mitgliedern seiner Gemeinde entsprechende Mittel zukommen zu lassen. Dabei unterstützen ihn die Priestertumskollegien, die Frauenhilfsvereinigung und insbesondere die Heimlehrer und Besuchslehrerinnen. Die FAV war schon immer die Seele der Wohlfahrtsarbeit. Als der Prophet Joseph Smith 1842 die Frauenhilfsvereinigung gründete, sagte er zu den Frauen: Nun beginnen für die Armen und Bedürftigen bessere Tage. Er sagte den Schwestern, es sei das Ziel der Vereinigung, den Armen, den Notleidenden, den Witwen und Waisen Linderung zu verschaffen und alle wohltätigen Absichten zu erfüllen. Sie wird das wunde Herz der Geplagten mit Öl und Wein beträufeln. Sie wird die Tränen der Waise trocknen und das Herz der Witwe mit Freude erfüllen. Er bemerkte weiterhin, die Vereinigung könne die Brüder dazu bewegen, Gutes zu tun, indem sie feststellen, was die Armen brauchen, sich Objekte für gute Werke suchen und sich ihrer Bedürfnisse annehmen und dazu beitragen, die Sitten zu verbessern und die Tugend der Gesellschaft zu stärken. Heute arbeiten Männer und Frauen der Kirche gemeinsam daran, Menschen in Not zu helfen. Die Priestertumsträger bieten dem, der geistig Führung und Hilfe benötigt, wichtigen Beistand. Inspirierte Heimlehrer tun anderen Gutes und tragen die Segnung des Evangeliums in jede Familie. Außerdem setzen sie ihre Kraft und ihre Talente auf vielfältige Weise ein. Sie helfen zum Beispiel einer Familie bei häuslichen Reparaturen oder beim Umzug. Oder sie unterstützen einen Bruder bei der Arbeitssuche. Die FAV-Leiterin besuchen die Mitglieder, um für den Bischof zu ermitteln, was an Hilfe gebraucht wird. Inspirierte Besuchslehrerinnen wachen über die Schwestern und die Familien und tragen für sie Sorge. Oft sind sie die Ersten, die bei einem dringenden Notfall reagieren. Die Schwestern der FAV kochen Mahlzeiten, nehmen sich anderer voller Mitgefühl an und bieten in Zeiten der Not unablässig Unterstützung. Die Mitglieder der Kirche auf der ganzen Welt waren in der Vergangenheit froh über jede Möglichkeit, anderen zu dienen und sollten sich auch jetzt darüber freuen. Mit vereinten Kräften helfen wir den Armen und Hungrigen und denjenigen, die leiden oder bedrängt sind, und retten dadurch Seelen. Jeder Bischof kann auf das Vorratshaus des Herrn zurückgreifen und das dann errichtet wird, wenn glaubenstreue Mitglieder dem Bischof ihre Zeit, ihre Talente, ihre Fähigkeiten, ihre Nächstenliebe sowie Sach- und Geldspenden zur Verfügung stellen, damit für die Armen gesorgt wird und das Gottesreich auf der Erde aufgebaut werden kann. Wir können alle zum Vorratshaus des Herrn beitragen, wenn wir unser Fastopfer entrichten und dem Bischof alle unsere sonstigen Mittel bereitstellen, um den Bedürftigen zu helfen. Trotz der schnell verändernden Welt haben sich die Grundsätze der Wohlfahrt im Laufe der Zeit nicht verändert, da sie göttlich inspirierte, offenbarte Wahrheiten sind. Wenn Mitglieder der Kirche und ihre Familien alles tun, um sich selbst zu erhalten, es ihnen aber dennoch nicht gelingt, ihre Grundbedürfnisse zu decken, steht die Kirche bereit, ihnen zu helfen. Kurzfristige Bedürfnisse werden unmittelbar gestillt und ein Plan aufgestellt, der dem Empfänger ermöglichen soll, auf eigenen Füßen zu stehen. Eigenständigkeit ist die Fähigkeit, sich selbst und seine Familie in geistiger und zeitlicher Hinsicht mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen. Wenn wir mehr Eigenständigkeit entwickeln, entwickeln wir auch unsere Fähigkeit, anderen so zu helfen und zu dienen, wie der Heiland es tat. Wir folgen dem Beispiel des Erlösers, wenn wir denjenigen beistehen, bedürftig sind, krank sind oder leiden. Wenn Liebe bei unserer Sorge um andere zum Leitprinzip wird, dann praktizieren wir das Evangelium, wenn wir jemandem dienen. Dies ist das Evangelium von seiner besten Seite. Das ist die reine Religion. In vielen verschiedenen Berufen in der Kirche haben mich die Liebe und das Interesse, das Bischöfe und FAV-Beamtinnen ihre Herde entgegenbrachten, Bescheidenheit gelehrt. Als ich Anfang der 80er Jahre Pfarr-FAV-Leiterin in Chile war, erlebte das Land eine tiefgreifende Rezession und die Arbeitslosenquote lag bei 30%. Ich erlebte, wie heldenhafte FAV-Leiterinnen und treue Besuchslehrerinnen unter diesen schrecklichen Umständen sich daran machten, Gutes zu tun. Sie verkörperten beispielhaft, was in Sprichwörter 31, Vers 20 steht. Sie öffnete ihre Hand für die Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. Schwestern, deren Familien selbst nur sehr wenig hatten, halfen regelmäßig denjenigen, die ihrer Ansicht nach noch größere Not litten. Mir wurde dadurch deutlicher bewusst, was der Erretter sah, als er in Lukas 21, Verse 3 und 4 erklärte. Wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hatte, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Einige Jahre später erlebte ich in Argentinien als FAV-Leiterin dasselbe, als dort eine galoppierende Inflation herrschte und viele treue Mitglieder von dem anschließenden wirtschaftlichen Zusammenbruch betroffen waren. Dasselbe sah ich auch gerade erst wieder bei meinen Besuchen in Kinshasa, in der Demokratischen Republik Kongo, in Antananarivo auf Madagaskar und in Bulawayo in Simbabwe. Überall stärken Gemeindemitglieder und insbesondere FAV-Schwestern den Glauben, den Einzelnen und die Familie und helfen Menschen in Not. Es ist schon erstaunlich, dass eine einfache Schwester oder ein einfacher Bruder mit einer Berufung in ein Haus gehen kann, wo Armut, Leid, Krankheit oder Elend herrschen und dort Frieden, Hilfe und Glück bringt. Ganz gleich, wo die Gemeinde oder der Zweig liegen oder wie groß oder klein die Gruppe sein mag, jedes Mitglied auf der Welt hat diese Möglichkeit. Es geschieht jeden Tag und es geschieht auch irgendwo jetzt, in diesem Augenblick. Carla ist eine junge Mutter von zwei Kindern. Ihr Mann Brent arbeitet sehr lange und pendelt jeden Tag eine Stunde zur Arbeit. Kurz nach der Geburt ihres zweiten kleinen Mädchens erzählte sie folgende Begebenheit. Am Tag nach meiner Berufung als Ratgeberin in der FAV meiner Gemeinde fühlte ich mich ziemlich überfordert. Wie sollte ich mir die Verantwortung aufladen können, für die Frauen in meiner Gemeinde da zu sein, wenn es mir kaum gelang, meiner Rolle als Ehefrau und Mutter mit einer anstrengenden Zweijährigen und eines neugeborenen Babys gerecht zu werden? Als ich so diesen Gedanken nachhing, wurde meine Zweijährige auch noch krank. Ich wusste nicht genau, was ich für sie tun sollte und wie ich mich gleichzeitig um das Baby kümmern konnte. In diesem Moment stand Schwester Watson, meine Besuchslehrerin, unerwartet vor der Tür. Als Mutter von erwachsenen Kindern wusste sie, wie sie mir helfen konnte. Sie sagte mir, was ich machen sollte, ging zur Apotheke, um ein paar Sachen einzukaufen. Später sorgte sie dafür, dass mein Mann am Bahnhof abgeholt wurde, damit er schneller nach Hause kam, um mir zu helfen. Ihre Reaktion auf die, wie ich glaube, Eingebung des Heiligen Geistes und ihre Bereitschaft, mir zu helfen, war die Zusicherung, die ich vom Herrn brauchte, dass er mir helfen würde, meine Berufung neu zu erfüllen. Der Vater im Himmel liebt uns und kennt unsere besonderen Umstände und Fähigkeiten. Obwohl wir ihn täglich im Gebet um Hilfe bitten, bedient er sich meist anderer, um uns zu geben, was wir brauchen. Der Herr hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die reine Christusliebe findet ihren Ausdruck in selbstlosem Dienst am nächsten. Einander zu helfen ist eine heiligende Erfahrung, die den Empfänger erhöht und den Geber bescheiden werden lässt. Dadurch können wir wahre Jünger Christi werden. Der Wohlfahrtsplan war schon immer Ausdruck ewiger Evangeliumsgrundsätze. Dabei geht es wirklich um Vorsorge auf die Weise des Herrn. Erneuern wir doch unseren Wunsch, Teil des Vorratshauses des Herrn zu sein, indem wir Gutes tun. Ich bete darum, dass der Herr jeden von uns mit mehr Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Mitgefühl segnen möge. Mögen unser Wunsch und unsere Fähigkeit zunehmen, auf andere zuzugehen und denjenigen zu helfen, die weniger Glück hatten, bedrängt sind oder leiden, auf dass ihre Bedürfnisse gestillt werden, ihr Glaube gestärkt werde und ihr Herz mit Dankbarkeit und Liebe erfüllt werde. Möge der Herr uns alle segnen, wenn wir gehorsam seinen Geboten, seinem Evangelium und seinem Licht folgen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar für die Inspiration, dass so eine wunderschöne, so ein schönes Lied meiner Ansprache folgen wird. Brüder und Schwestern, ich möchte Sie bitten, sich zwei Erfahrungen vor Augen zu führen, die meisten schon einmal mit Licht gemacht haben. Die eine Erfahrung machen wir, wenn wir ein dunkles Zimmer betreten und den Lichtschalter betätigen. Denken Sie daran, wie augenblicklich eine gleißende Flut den Raum erleuchtet, sodass die Dunkelheit weicht. Was zuvor kaum oder gar nicht zu sehen war, tritt nun klar und deutlich hervor. Für diese Erfahrung ist es typisch, wie plötzlich und intensiv man das Licht wahrnimmt. Die andere Erfahrung machen wir, wenn wir den anbrechenden Tag beobachten. Können Sie sich vorstellen, wie das Licht am Horizont langsam und fast unmerklich stärker wird? Im Gegensatz zu dem Licht, das man in einem dunklen Raum einschaltet, bricht das Licht beim Sonnenaufgang nicht plötzlich hervor. Vielmehr wird es allmählich und kontinuierlich immer heller und die dunkle Nacht weicht einem strahlenden Morgen. Schließlich geht die Sonne am Horizont auf. Der sichtbare Beweis des bevorstehenden Sonnenaufgangs zeigt sich jedoch bereits Stunden, bevor die Sonne tatsächlich am Horizont erscheint. Für diese Erfahrung ist es typisch, wie sacht und allmählich man das Licht wahrnimmt. Aus diesen beiden alltäglichen Erfahrungen mit Licht erfahren wir viel über den Geist der Offenbarung. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns inspiriert und leitet, wenn wir uns nun mit dem Geist der Offenbarung und den Grundmustern befassen, wie man Offenbarung empfängt. Offenbarung ist die Kommunikation zwischen Gott und seinen Kindern hier auf Erden. Sie ist eine der größten Segnungen, die man mit der Gabe des Heiligen Geistes und seiner ständigen Begleitung verbindet. Der Prophet Joseph Smith sagte: Der Heilige Geist ist ein Offenbarer, und niemand kann den Heiligen Geist empfangen, ohne auch Offenbarung zu erhalten. Ende des Zitats. Der Geist der Offenbarung ist jedem zugänglich, der durch die rechte Priestertumsvollmacht die errettenden heiligen Handlungen der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und der Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen empfangen hat und voller Glauben handelt, um der Aufforderung, durch das Priestertum den Heiligen Geist zu empfangen, nachzukommen. Diese Segnung ist nicht den präsidierenden Beamten der Kirche vorbehalten. Vielmehr können jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, die das Alter der Verantwortlichkeit erreicht haben und die heiligen Bündnisse eingegangen sind, sie empfangen und daran teilhaben. Durch einen aufrichtigen Wunsch und Würdigkeit laden wir den Geist der Offenbarung zu uns ein. Joseph Smith und Oliver Cowdery machten bei der Übersetzung des Buches Mormon eine wertvolle Erfahrung mit dem Geist der Offenbarung. Diese Brüder lernten, dass sie jede Erkenntnis erlangen konnten, die notwendig war, um ihre Arbeit zu vollenden, wenn sie voll Glauben und mit aufrichtigem Herzen darum baten und daran glaubten, dass sie sie empfangen würden. Im Laufe der Zeit begriffen sie immer mehr, dass der Geist der Offenbarung sich normalerweise darin zeigt, dass einem durch die Macht des Heiligen Geistes Gedanken und Gefühle in den Verstand und ins Herz kommen. Der Herr wies sie an: Nun siehe, dies ist der Geist der Offenbarung. Siehe, dies ist der Geist, durch den Mose die Kinder Israel auf trockenem Grund durch das Meer führte. Mache davon Gebrauch. Ich möchte die Worte davon Gebrauch machen in Bezug auf den Geist der Offenbarung hervorheben. In den Heiligen Schriften wird der Heilige Geist häufig als leise, sanfte Stimme und als Stimme von vollkommener Milde beschrieben. Da uns der Geist auf sanfte und zarte Weise zuflüstert, ist es verständlich, warum wir schlechte Medien, Pornografie und schädliche, abhängig machende Substanzen und Verhaltensweisen meiden sollen. Diese Mittel des Widersachers können unsere Fähigkeit, die leisen Botschaften, die Gott uns durch die Macht seines Geistes eingibt, zu erkennen und danach zu handeln, schwächen und schließlich zerstören. Wir alle müssen uns ernsthaft und gebeterfüllt überlegen, wie wir die Verlockungen des Teufels zurückweisen und auf rechtschaffene Weise vom Geist der Offenbarung Gebrauch machen können, im Privatleben wie in der Familie. Offenbarung empfängt man auf verschiedene Weise, beispielsweise durch Träume, Visionen, Gespräche mit Himmelsboten und Inspiration. Einige Offenbarungen empfängt man plötzlich und intensiv, andere eher unmerklich und allmählich. Die beiden von mir beschriebenen Erfahrungen mit dem Licht lassen uns diese beiden Grundmuster der Offenbarung besser nachvollziehen. Das Licht in einem dunklen Zimmer einzuschalten, ist damit vergleichbar, dass man eine Botschaft von Gott ganz schnell, vollständig und mit einem Mal erhält. Viele von uns haben dieses Offenbarungsmuster kennengelernt, als ein aufrichtiges Gebet erhört wurde oder wir gemäß Gottes Willen und Zeitplan die nötige Führung oder den nötigen Schutz erhielten. Schilderungen solch plötzlicher und intensiver Kundgebungen finden wir in den Heiligen Schriften. Über sie wird in der Geschichte der Kirche berichtet und sie ereignen sich im eigenen Leben. Ja, diese mächtigen Wunder geschehen tatsächlich. Dennoch ist dieses Offenbarungsmuster eher selten als üblich. So wie das Licht beim Sonnenaufgang allmählich zunimmt, ist es, wenn man von Gott eine Botschaft Zeile um Zeile, Weisung um Weisung empfängt. Meistens empfängt man Offenbarung nach und nach, in kleineren Schritten. Sie wird uns gemäß unserem Wunsch und unserer Würdigkeit und Vorbereitung zuteil. Solche Mitteilungen vom Vater im Himmel fallen allmählich und auf sanfte Weise auf unsere Seele wie der Tau vom Himmel. Dieses Offenbarungsmuster ist weiter verbreitet und nicht so selten. Es zeigt sich in der Geschichte Nephis, der mehrfach versuchte, die Messingplatten von Laban zu erhalten, bevor es ihm schließlich gelang. Letzten Endes wurde er vom Geist nach Jerusalem geführt und wusste nicht im Voraus, was er tun sollte. Er lernte auch nicht mit einem Mal, wie man ein Schiff in gediegener Machart baut. Vielmehr zeigte ihm der Herr von Zeit zu Zeit, wie er die Holzstämme für das Schiff bearbeiten sollte. Sowohl in der Geschichte der Kirche als auch im eigenen Leben finden wir reichlich Beispiele dafür, wie man vom Herrn Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, Offenbarung empfängt. Beispielsweise wurden dem Propheten Joseph Smith im Heiligen Hain nicht alle grundlegenden Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums auf einmal zuteil. Diese kostbaren Schätze wurden offenbart, wenn die Umstände gegeben waren und der richtige Zeitpunkt gekommen war. Präsident Joseph F. Smith erklärte, wie sich dieses Offenbarungsmuster in seinem Leben zeigte. Ich zitiere: Als Junge habe ich den Herrn oft gebeten, er möge mir doch irgendetwas Wunderbares zeigen, damit ich ein Zeugnis bekam. Aber der Herr versagte mir die Wunder und zeigte mir die Wahrheit Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, bis er mich die Wahrheit vom Scheitel bis zur Sohle erkennen ließ und Zweifel und Furcht mich völlig verlassen hatten. Er brauchte dazu keinen Engel aus dem Himmel senden und musste auch nicht mit der Posaune eines Erzengels sprechen. Durch die Eingebungen der leisen, sanften Stimme des Geistes, des lebendigen Gottes, gab er mir das Zeugnis, das ich besitze. Und durch diesen Grundsatz und diese Macht gibt er allen Menschenkindern Erkenntnis von der Wahrheit, die dann bei ihnen verbleibt und sie die Wahrheit erkennen lässt, wie Gott sie kennt, so dass sie den Willen des Vaters tun, wie Christus ihn tut. Das können noch so wundervolle Kundgebungen niemals bewirken. Ende des Zitats. Wir als Mitglieder der Kirche neigen dazu, wunderbaren und ergreifenden Kundgebungen des Geistes so viel Gewicht beizulegen, dass wir das übliche Muster, wie der Heilige Geist sein Werk vollbringt, womöglich nicht zu würdigen wissen oder gar völlig verkennen. Allein, dass der Weg so einfach ist, auf dem wir schrittweise kleine geistige Eingebungen empfangen, die sich mit der Zeit unter dem Strich zu der ersehnten Antwort oder benötigten Führung verdichten, kann bewirken, dass wir über das Ziel hinausschauen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die an der Kraft ihres Zeugnisses Zweifel haben und ihre geistigen Fähigkeiten unterschätzen, weil sie nicht ständig herrliche und starke Eingebungen empfangen. Vielleicht meinen wir, wenn wir an Joseph Smith am Heiligen Hain, Paulus auf dem Weg nach Damaskus oder einmal den Jüngeren denken, dass mit uns etwas nicht stimmt oder uns etwas fehlt, wenn uns nicht so etwas wie diese bekannten und geistig eindrucksvollen Beispiele widerfährt. Brüder und Schwestern, wenn Ihnen ähnliche Gedanken oder Zweifel gekommen sind, denken Sie bitte daran, dass das ganz normal ist. Gehen Sie nur weiterhin gehorsam und voller Glauben an den Erlöser voran. Wenn Sie das tun, können Sie nicht fehlgehen. Präsident Joseph F. Smith sagte einmal, ich zitiere, »Zeigen Sie mir Heilige der letzten Tage, die sich auf Wunder, Zeichen und Visionen verlassen müssen, um in der Kirche standhaft zu bleiben, dann zeige ich Ihnen Mitglieder, die vor Gott keinen guten Stand haben und sich auf Glatteis begeben haben. Nicht wundervolle Kundgebungen werden der Wahrheit bei uns Geltung verschaffen, sondern Demut und treuer Gehorsam gegenüber den Geboten und Gesetzen Gottes.« Ende des Zitats. Eine andere bekannte Erfahrung mit dem Licht macht uns eine weitere Wahrheit begreiflich, was das Offenbarungsmuster betrifft, etwas Zeile um Zeile, Weisung um Weisung zu empfangen. Manchmal ist es bei Sonnenaufgang bewölkt oder neblig. Bei bedecktem Himmel ist es schwieriger, das Licht wahrzunehmen, und es ist unmöglich, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Sonne am Horizont erscheint. Dennoch gibt es auch an einem solchen Morgen genügend Licht, um zu erkennen, dass es Tag ist und wir unseren Aufgaben nachgehen können. In ähnlicher Weise empfangen wir oft Offenbarung, ohne dass wir genau erkennen, wie oder wann wir sie empfangen. Eine wichtige Begebenheit in der Geschichte der Kirche verdeutlicht diesen Grundsatz. Im Frühjahr 1829 unterrichtete Oliver Cowdery an einer Schule in Palmyra in New York. Als er von Joseph Smith erfuhr und dass dieser das Buch Mormon übersetzte, hatte Oliver das Gefühl, er solle dem jungen Propheten seine Hilfe anbieten. Infolgedessen reiste er nach Harmony in Pennsylvania und wurde Josephs Schreiber. Der Zeitpunkt seiner Ankunft und seine Hilfe trugen wesentlich zum Hervorkommen des Buches Mormon bei. Der Erretter offenbarte Oliver später, dass dieser, wann auch immer er um Führung gebetet hatte, vom Geist des Herrn geführt worden war. Wäre es nicht so gewesen, erläuterte der Herr, so wärst du nicht an den Ort gekommen, wo du jetzt bist. Siehe, du weißt, dass du mich gefragt hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe. Und nun sage ich dir dies alles, damit du weißt, dass du durch den Geist der Wahrheit erleuchtet worden bist. So empfing Oliver durch den Propheten Joseph Smith eine Offenbarung und erfuhr, dass er bereits zuvor Offenbarung empfangen hatte. Anscheinend hatte Oliver nicht erkannt, wie und wann er Weisung von Gott empfangen hatte, und er brauchte diese Belehrung, um den Geist der Offenbarung besser begreifen zu können. Im Grunde genommen hatte Oliver im Licht gestanden, als die Sonne an einem bewölkten Morgen aufging. Bei vielen Ungewissheiten und Schwierigkeiten im Leben verlangt Gott von uns, dass wir unser Bestes geben, für uns selbst handeln und nicht auf uns einwirken lassen und auf ihn vertrauen. Wir mögen keine Engel sehen, keine Stimme aus dem Himmel hören oder überwältigende geistige Eingebung empfangen. Wir mögen oft vorangehen und dabei hoffen und beten, dass wir im Einklang mit Gottes Willen handeln, ohne absolute Gewissheit zu haben. Doch wenn wir unsere Bündnisse in Ehren halten, die Gebote befolgen und uns noch konsequenter darum bemühen, Gutes zu tun und uns zu verbessern, können wir sicher sein, dass Gott unsere Schritte lenken wird. Wir können etwas sagen und gewiss sein, dass Gott unsere Worte inspirieren wird. Brüder und Schwestern, das ist teilweise die Bedeutung der Schriftstelle, die da lautet: Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Ich verheiße ihnen, wenn sie sich aufrichtig um den Geist der Offenbarung bemühen und davon Gebrauch machen, werden sie im Licht des Herrn gehen. Manchmal spüren sie den Geist der Offenbarung plötzlich und intensiv, ein andermal eher unmerklich und allmählich, und oftmals ist er so leise, dass sie ihn gar nicht bewusst wahrnehmen. Doch unabhängig davon, wie sie diese Segnung empfangen, wird das Licht, das sie ihnen schenkt, ihre Seele erleuchten und erweitern und ihr Verständnis erleuchten und sie und ihre Familie führen und schützen. Ich gebe als Apostel mein Zeugnis, dass der Vater und der Sohn leben. Es gibt den Geist der Offenbarung wirklich. Er kann in jedem von uns und in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wirken und tut dies auch. Dass dies wahr ist, bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
We are especially grateful.
Wir sind besonders dankbar dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten, die heute Morgen so schöne Musik uns dargeboten haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Der Chor singt dann das Schlusslied »Der Geist aus den Höhen«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Ted R. Collister von den 70ern, Präsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich grüße jeden von Ihnen herzlich und bete darum, dass der Vater im Himmel meine Gedanken führen und mich inspirieren wird, wenn ich heute zu Ihnen spreche. Ich möchte zunächst ein paar Anmerkungen zu den wunderbaren Botschaften machen, die wir heute Morgen von Schwester Allred und Bischof Burton zum Wohlfahrtsprogramm der Kirche gehört haben. Wie erwähnt wurde, feiern wir dieses Jahr das 75. Jubiläum dieses inspirierten Programms, das so vielen ein Segen war. Ich hatte die Ehre, einige derer, die dieses große Unterfangen auf den Weg gebracht haben, persönlich zu kennen. Es waren mitfühlende und weitsichtige Männer. Wie Bischof Burton und Schwester Allred erwähnt haben, trägt der Bischof der Gemeinde die Verantwortung, sich um die Bedürftigen zu kümmern, die im Gebiet seiner Gemeinde wohnen. Diesen Vorzug genoss auch ich, als ich als junger Bischof über eine Gemeinde mit 1080 Mitgliedern in Salt Lake City, darunter 84 Witwen, präsidierte. Es gab viele, die Hilfe brauchten. Ich war sehr dankbar für das Wohlfahrtsprogramm der Kirche und für die Hilfe der FAV und der Priestertumskollegien. Ich verkünde, dass das Wohlfahrtsprogramm der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, von Gott dem Allmächtigen inspiriert ist. Meine Brüder und Schwestern, bei dieser Konferenz ist es nun 3 Jahre her, dass ich als Präsident der Kirche bestätigt wurde. In diesen Jahren war natürlich viel zu tun und es gab so manche Herausforderungen, aber auch unzählige Segnungen. Zu den schönsten und heiligsten Segnungen gehörten für mich etliche Gelegenheiten, Tempel zu weihen oder erneut zu weihen. Und ich möchte heute gern zu Ihnen über den Tempel sprechen. Bei der Herbstgeneralkonferenz 1902 äußerte der Präsident der Kirche Joseph F. Smith in seiner Eröffnungsansprache die Hoffnung, dass eines Tages in den verschiedenen Teilen der Welt Tempel errichtet werden, wo die Mitglieder der Kirche sie brauchen. In den ersten 150 Jahren nach Gründung der Kirche, also von 1830 bis 1980, wurden 21 Tempel gebaut, darunter der Tempel in Kirtland in Ohio und der in Nauvoo in Illinois. Vergleichen Sie das einmal mit den 30 Jahren seit 1980. In diesem Zeitraum wurden 115 Tempel gebaut und geweiht. Mit der Ankündigung von 3 neuen Tempeln gestern sind weitere 26 Tempel entweder in Bau oder in der Planungsphase. Die Zahl wird auch weiterhin anwachsen. Das Ziel, auf das Präsident Joseph F. Smith im Jahre 1902 hoffte, wird nun Wirklichkeit. Es ist unser Wunsch, dass der Tempel für die Mitglieder so gut zu erreichen ist wie möglich. Ein Tempel, der sich derzeit in Bau befindet, ist der in Manaus in Brasilien. Vor vielen Jahren las ich von einer Gruppe von über 100 Mitgliedern, die von Manaus, das im Zentrum des Regenwaldes um den Amazonas liegt, zu dem damals nächstgelegenen Tempel nach São Paulo fuhren. Eine Strecke von gut 4000 Kilometern. Diese treuen Heiligen waren 4 Tage mit einem Schiff auf dem Amazonas und dessen Nebenflüssen unterwegs. Nach der Fahrt auf dem Wasser waren sie in Bussen auf holprigen Straßen 3 weitere Tage unterwegs. Sie hatten kaum zu essen und keinen bequemen Schlafplatz. Nach 7 Tagen und Nächten kamen sie am Tempel in Sao Paulo an, wo heilige Handlungen von ewiger Tragweite vollzogen wurden. Die Rückreise war natürlich genauso beschwerlich. Sie hatten jedoch die heiligen Handlungen und Segnungen des Tempels empfangen. Und auch wenn ihr Geldbeutel leer war, waren sie doch von dem Geist erfüllt, den sie im Tempel verspürt hatten. Und sie waren dankbar für die Segnungen, die sie empfangen hatten. Heute, viele Jahre später, beobachten die Mitglieder in Manaus mit Freude, wie am Ufer des Rio Negros ihr eigener Tempel Gestalt annimmt. Die Tempel bereiten den treuen Mitgliedern große Freude, wo auch immer sie gebaut werden. Wenn ich höre, welche Opfer gebracht werden, damit jemand die Segnungen empfängt, die nur der Tempel Gottes bringt, bin ich stets zutiefst berührt und noch dankbarer für den Tempel. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Ti und Tara Rainer Mutam und ihren 10 Kindern erzählen. Die ganze Familie schloss sich in den frühen 60er Jahren der Kirche an, als die Missionare auf ihre Insel kamen, die gut 150 Kilometer südlich von Tahiti liegt. Kurz darauf spürten sie den Wunsch, als ewige Familie im Tempel gesiegelt zu werden. Zu dieser Zeit war der Hamilton-Tempel in Neuseeland der nächstgelegene. Er befand sich über 4000 Kilometer südwestlich und konnte nur durch einen teuren Flug erreicht werden. Die große Familie Mutam, die dank ihrer kleinen Plantage gerade so über die Runden kam, konnte sich keinen Flug leisten. Auch gab es auf der Pazifikinsel keine Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen. Also trafen Bruder Mutam und sein Sohn Gerard die schwere Entscheidung, sich einem anderen Sohn anzuschließen, der 4800 Kilometer westlich in einer Nickelmine in Neukaledonien arbeitete. Der Arbeitgeber bezahlte den Arbeitern den Weg zur Mine, sorgte jedoch nicht für die Rückreise. Die 3 Männer arbeiteten 4 Jahre lang in der tropischen Nickelmine, gruben nach dem schweren Erz und verluden es. Bruder Mutam fuhr einmal im Jahr kurz nach Hause und ließ seine Söhne in Neukaledonien zurück. Nach 4 Jahren Knochenarbeit hatten Bruder Mutam und seine Söhne genug Geld beisammen, um die Familie zum Tempel in Neuseeland zu bringen. Alle außer einer Tochter fuhren hin. Sie wurden für Zeit und Ewigkeit gesiegelt. Ein unbeschreibliches, freudiges Erlebnis. Bruder Mutam kehrte vom Tempel direkt nach Neukaledonien zurück und arbeitete dort 2 weitere Jahre lang, um der Tochter, die nicht mit ihnen beim Tempel gewesen war, sowie ihrem Mann und ihrem Kind die Reise finanzieren zu können. Als sie älter wurden, hatten Bruder Mutam und seine Frau den Wunsch, im Tempel zu dienen. Inzwischen war der Papete-Tempel in Tahiti gebaut und geweiht worden, und so erfüllten sie dort 2 Missionen. Meine Brüder und Schwestern, der Tempel ist mehr als Stein und Mörtel. Er wird durch Glauben und Fasten erfüllt. Er wird aus Prüfungen und Zeugnissen gebaut. Er wird durch Opfern und Dienen geheiligt. Der erste Tempel, der in dieser Evangeliumszeit gebaut wurde, war der Tempel in Kirtland in Ohio. Damals waren die Heiligen sehr arm, aber dennoch gebot ihnen der Herr, einen Tempel zu bauen, und das taten sie auch. Darüber schrieb Elder Heber C. Kimball: Der Herr allein weiß, was sich abspielte, welche Armut, Prüfungen und Not durchzustehen waren, um dies zustande zu bringen. Dann, nachdem sie alles so gewissenhaft fertiggestellt hatten, mussten die Heiligen Ohio und den Tempel, an dem sie so hingen, zurücklassen. Sie fanden schließlich im Bundesstaat Illinois, am Ufer des Mississippis, Zuflucht, wenn auch nur vorübergehend. Sie gründeten die Siedlung Nauvoo, waren erneut bereit, alles zu geben, und errichteten mit unerschütterlichem Glauben ihrem Gott einen weiteren Tempel. Die Verfolgung wütete jedoch weiterhin, und kaum war der Nauvoo-Tempel fertig, wurden sie erneut aus ihren Häusern vertrieben und fanden schließlich Zuflucht in einer Wüste, wo sonst niemand wohnen wollte. Ein weiteres Mal investierten sie Mühe und Opfer und arbeiteten 40 Jahre lang am Bau des Salt Lake Tempels. Er steht nun erhaben auf dem Grundstück südlich von uns, die wir uns hier im Konferenzzentrum befinden. Ein gewisses Maß an Opferbereitschaft wurde schon immer gefordert, um einen Tempel bauen oder besuchen zu können. Die Zahl derer, die geschuftet und sich abgeplagt haben, um für sich und ihre Familie die Segnungen zu erlangen, die der Tempel Gottes bringt, ist schier endlos. Warum sind so viele bereit, so viel zu geben, damit sie die Segnungen des Tempels empfangen können? Wer die ewigen Segnungen des Tempels begreift, weiß, dass kein Opfer zu groß, kein Preis zu hoch und keine Anstrengung zu schwer ist, um diese Segnungen empfangen zu können. Keine Entfernung ist zu weit. Jedes Hindernis kann überwunden und jede Unannehmlichkeit ertragen werden. Er weiß, dass die errettenden heiligen Handlungen des Tempels es uns ermöglichen, eines Tages mit einer ewigen Familie zum Vater im Himmel zurückzukehren und mit Segnungen und Macht aus der Höhe ausgerüstet zu werden, die jedes Opfer und jede Mühe wert sind. Heutzutage muss kaum einer große Bedrängnisse auf sich nehmen, um in den Tempel gehen zu können. Für 85% der Mitglieder ist der Tempel jetzt weniger als 300 Kilometer entfernt. Für viele von uns ist die Strecke sogar weitaus kürzer. Wenn Sie selbst im Tempel waren und es in Ihrer Nähe einen Tempel gibt, könnte Ihr Opfer darin bestehen, dass Sie sich trotz vieler Verpflichtungen die Zeit nehmen, regelmäßig in den Tempel zu gehen. Es gibt noch viel, was wir im Tempel für diejenigen tun müssen, die jenseits des Schleiers warten. Wenn wir die Arbeit für sie verrichten, erkennen wir, dass wir etwas getan haben, was sie nicht selbst tun können. Präsident Joseph F. Smith verkündete einmal machtvoll, ich zitiere, durch unsere Bemühungen um sie werden die Ketten ihrer Knechtschaft abfallen und wird die Finsternis rund um sie sich erhellen, sodass Licht auf sie fallen kann und sie in der Geisterwelt von der Arbeit hören, die hier von ihren Kindern verrichtet wird, und dass sie sich mit uns an dieser Pflichterfüllung freuen. Zitat Ende. Meine Brüder und Schwestern, es liegt an uns, dieses Werk zu verrichten. Einige der für meine Familie heiligsten und kostbarsten Erlebnisse trugen sich zu, als wir gemeinsam im Tempel die Siegelungen für unsere verstorbenen Vorfahren vornahmen. Wenn Sie noch nicht im Tempel waren, oder wenn Sie bereits im Tempel waren, aber im Moment keinen Tempelschein erhalten können, gibt es kein wichtigeres Ziel für Sie, als sich tempelwürdig zu machen. was sie auch opfern, bringt sie möglicherweise in Einklang mit den Bedingungen für einen Tempelschein. Vielleicht geben sie langjährige Gewohnheiten auf, die ihnen im Weg stehen. Vielleicht brauchen sie Glauben und Disziplin, um den Zehnten zu zahlen. Was auch immer es sei, machen sie sich würdig, in den Tempel Gottes zu gehen. Lassen sie sich einen Tempelschein ausstellen und behandeln sie ihn wie einen kostbaren Schatz. Denn genau das ist er. Erst wenn sie das Haus des Herrn betreten und alle Segnungen empfangen haben, die sie dort erwarten, haben sie alles erlangt, was die Kirche zu bieten hat. Die wichtigsten und krönenden Segnungen der Mitgliedschaft in dieser Kirche sind jene, die wir im Tempel Gottes empfangen. Euch, meinen Freunden im Jugendalter, möchte ich sagen, richtet euren Blick stets auf den Tempel. Tut nichts, was euch davon fernhält, den Tempel zu betreten und an den heiligen und ewigen Segnungen dort teilzuhaben. Ich möchte euch, die ihr bereits regelmäßig in den Tempel geht und euch für Verstorbene taufen lasst, loben. Ihr steht zum Teil sehr früh am Morgen auf und nehmt vor Schulbeginn an einer Taufsession teil. Es gibt wohl nichts Besseres, um den Tag zu beginnen. Den Eltern von kleinen Kindern möchte ich einen Rat von Präsident Spencer W. Kimball mit auf den Weg geben. Er sagte, es wäre schön, wenn jedes Ehepaar in jedem Schlafzimmer ein Bild des Tempels aufhinge, damit ihre Kinder von jungen Jahren an dieses Bild jeden Tag sehen und es zu einem Teil ihres Lebens wird. Wenn sie alt genug sind, die wichtige Entscheidung zu treffen, in den Tempel zu gehen, haben sie diese bereits getroffen. Zitat Ende. In der PV singen die Kinder, ich freue mich auf den Tempel, bald gehe auch ich hinein. Den Bund mit Gott zu schließen. Ich will gehorsam sein. Ich bitte Sie, lehren Sie Ihre Kinder, wie wichtig der Tempel ist. Die Welt kann ein schwieriger und anstrengender Ort sein. Wir sind oft von Kräften umgeben, die uns hinunterziehen wollen. Wenn wir zum Heiligen Haus Gottes gehen und uns der Bündnisse erinnern, die wir darin schließen, werden wir mehr dazu imstande sein, jede Prüfung zu ertragen und jede Versuchung zu überwinden. An diesem heiligen Zufluchtsort finden wir Frieden. Wir werden erneuert und gestärkt. Nun, meine Brüder und Schwestern, möchte ich noch einen weiteren Tempel erwähnen, ehe ich zum Schluss komme. In aller Welt werden neue Tempel gebaut und es wird nicht mehr lange dauern, bis einer in einer Stadt errichtet ist, die vor über 2500 Jahren gegründet wurde. Ich spreche von dem Tempel, der derzeit in Rom gebaut wird. Jeder Tempel ist ein Haus Gottes, erfüllt die gleiche Funktion und bringt die gleichen Segnungen und heiligen Handlungen hervor. Der Rom-Tempel ist jedoch einzigartig. Er wird an einem der geschichtsträchtigsten Orte der Welt errichtet. In der Stadt, in der die Apostel Petrus und Paulus in alter Zeit das Evangelium Jesu Christi verkündeten und den Märtyrertod erlitten. Im vergangenen Oktober versammelten wir uns auf einem schönen, idyllischen Grundstück im Nordosten Roms und ich durfte beim ersten Spatenstich das Weihungsgebet sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass der italienische Senator Lucio Malan und Roms stellvertretender Bürgermeister Giuseppe Ciardi zu den ersten gehören sollten, die den Spaten in die Erde setzen. Beide waren an der Entscheidung beteiligt gewesen, dass in der Stadt ein Tempel gebaut werden darf. Ich wollte, dass sie den Boden spüren. Ich wollte auch, dass sie eine Schaufel in die Hand nehmen. Doch sie haben gelächelt. Es war bewölkt, aber warm, und obwohl es nach Regen aussah, fielen doch nicht mehr als ein paar Tropfen. Als der hervorragende Chor auf Italienisch das wunderschöne Lied »Der Geist aus den Höhen« sang, schien es so, als seien Himmel und Erde durch das herrliche Loblied und in Dankbarkeit gegenüber Gott dem Allmächtigen vereint. Niemand konnte die Tränen zurückhalten. Eines Tages werden die Gläubigen in der ewigen Stadt die heiligen Handlungen ewiger Natur im heiligen Haus Gottes empfangen. Ich bin dem Vater im Himmel unendlich dankbar für den Tempel, der derzeit in Rom gebaut wird, und für alle übrigen Tempel, wo auch immer sie sind. Jeder ist ein Leuchtfeuer für die Welt. Jeder ein Ausdruck unseres Zeugnisses, dass Gott, der ewige Vater, lebt, dass er uns segnen möchte und auch seine Söhne und Töchter aus allen Generationen. Jeder Tempel ist ein Ausdruck unseres Zeugnisses, dass das Leben nach dem Tod so wirklich und so gewiss ist wie das Leben hier auf Erden. Das bezeuge ich. Meine lieben Brüder und Schwestern, mögen wir jedes Opfer bringen, das erforderlich ist, um in den Tempel zu gehen und den Geist des Tempels im Herzen und zu Hause zu haben. Mögen wir in die Fußstapfen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus treten, der das höchste Opfer für uns gebracht hat, damit wir ewiges Leben und Erhöhung im Reich unseres Vaters im Himmel haben konnten. Dafür bete ich aufrichtig im Namen unseres Erlösers Jesus Christus des Herrn. Amen.
Our Father in heaven, how
unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar für die weisen Ratschläge, die wir heute gehört haben. Wir sind so dankbar für die tiefgreifenden Botschaften, die du uns heute offenbart hast. Und wir sind so dankbar für diese herrliche Musik, die uns im Herzen berührt hat, für den Heiligen Geist, der sich uns kundgetan hat. Wir sind so dankbar für das unbegrenzte Opfer, das dein Sohn gebracht hat, das uns ermöglicht, den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen und zuversichtlich zu sein, dass es Erlösung gibt und eine Lösung, dass wir zu dir, zu ewigem Leben zurückkehren können. Wir beten nun, dass wir diese großartigen Wahrheiten und diese Eingebung mit uns nehmen und darüber nachdenken, dass wir sie in unserem Leben umsetzen und dass wir Nachfolger sind, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und wir tun dies im Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.